Hier ist D25, der Zukunft-Podcast von Hybrid 1. Zukunft ist jetzt.
Und hier kommt Ihr Gastgeber, Christian Jakobetz.
Ich habe mir die Tage mal angeschaut, was wir in letzter Zeit so an Themen hier bei D25 hatten, beziehungsweise welche Themen wir für die kommende Zeit so auf unserem kleinen Plan haben. Und als ich das gemacht habe, habe ich ein kleines bisschen lachen müssen, weil ich festgestellt habe, Mann, da kommt wahnsinnig oft ein Thema vor, das besteht aus genau zwei Buchstaben, K und I, KI, künstliche Intelligenz. Keine Sorge, D25 wird jetzt nicht irgendwie umbenannt in KI25 oder zu einem Podcast, der quasi monothematisch wird, aber natürlich kann man über das Thema Digitalisierung und Zukunft nicht reden, ohne dass man nicht irgendwann doch wieder bei diesem Thema hängen bleibt. Tja, und weil das so ist, dachte ich mir, ein guter Grund, mal eine kleine Bestandsaufnahme zu machen, jetzt im Frühjahr 2024. Und dazu haben wir heute einen Gast im Studio, der ist ein richtiger Experte, wenn es um dieses Thema geht. Man könnte auch diese schöne Formulierung von einem der führenden Köpfe benutzen. Sein Name ist Fabian Westerheide und er hat wahnsinnig viel schon gemacht zu diesem Thema, macht unter anderem auch eine Veranstaltung, die heißt Rise of AI, hat auch ein Buch dazu geschrieben, genau mit diesem Titel. Und mit ihm unterhalten wir uns heute darüber, wie denn der Stand der Dinge so ist in Deutschland und warum wir vielleicht noch einen kleinen Zahn zulegen sollten, wenn diese KI-Zukunft nicht irgendwie an uns vorbeirauschen soll. Das alles hier in der neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1, kriegt ihr wie immer überall da, wo es gute Podcasts gibt.
D25 wird präsentiert von unserem Partner Digital Publishing Report.
Fabian, wenn wir heute von dem Überthema schlechthin sprechen, nämlich von der künstlichen Intelligenz, dann gibt es ja immer zwei Aspekte. Das eine ist, wie entwickelt sich das ganze Zeug weltweit sozusagen und wo stehen wir hier in Deutschland? Erstmal eine ganz pauschale Frage, wir gehen dann gleich noch ein bisschen mehr ins Detail. Ich höre immer so zwei Meinungen. Die einen sagen, hey, wieso, wir sind doch ganz gut dabei, und die anderen sagen, ah nee, Deutschland reguliert schon wieder und tut und macht und wir sind das Land der Bedenkenträger und versäumen schon wieder eine wichtige Entwicklung. Deswegen erstmal die Einstiegsfrage an dich. Wie siehst es du? Wo stehen wir?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich auf der einen Seite sehr, sehr frustriert bin in Deutschland und gleichzeitig Hoffnung habe. Ich habe letzte Woche noch im Bundeskanzleramt gesprochen. Das heißt, es ist angekommen, das Thema, in den letzten anderthalb Jahren. Alle Ministerien beschäftigen sich damit und nehmen wir an, nur die Politik, sind die in einem Koordinationsproblem der zu vielen Krisen, Polykrisen. Ja, sie haben Klima hier, sie haben dann noch Energiethemen da, dann haben sie jetzt Krieg und überall und sie sind ständig beschäftigt und kriegen es nicht hin, als politische Kaste die Energie zu bündeln auf künstliche Intelligenz. Deswegen gucke ich immer sehr gerne ins Ausland. Weil hätten wir die Welt, alle Zeit der Welt hätten wir in Deutschland, können wir unseren Weg gehen. Der deutsche Weg ist konstant und beständig. Aber in einer Zeit, wo alles exponentiell wächst und innerhalb von Wochen riesige neue Themen entstehen, sind wir zu langsam. Und die Amerikaner machen das sehr organisch, sehr gut. Also die Amerikaner sind die weltweite Nummer 1 im Bereich der KI, was die Forschung, was das Geld, was das Kapital angeht. Sie dominieren die Infrastruktur, sie dominieren das Thema. Daran können wir lernen. Und auf der anderen Seite haben wir die Chinesen, die das sehr, sehr gut selber hingekriegt haben. Die Chinesen haben also gezeigt, wie kann man eine eigene Infrastruktur aufziehen, wie kann man eigene KI-Firmen machen, die Daten haben. Und was die Chinesen bereits umsetzen, ist halt George Orwell live gelebt. 1984, alles wird getrackt, alles wird gesteuert. Die KI steuert ein ganzes Volk im Verhalten. Es kontrolliert ein ganzes Volk in Echtzeit. Und dort sehen wir die Dystopie, die real ist. Das heißt, da können wir in Deutschland nicht mehr sagen, ja, das ist Zukunftsmusik. Das wird dort schon gelebt. Und die große Gefahr, die ich sehe, ist für Deutschland nicht die amerikanische KI, sondern wenn die Chinesen irgendwann sagen, die ist jetzt so gut, wir exportieren die. Weil das ist eine Industrie-KI. Nicht die menschenverachtende KI, die das Volk steuert. Die können wir noch nein sagen, sondern wenn die Industrie feststellt, die Chinesen bieten uns etwas, was 100-mal günstiger und schneller ist, fast kostenfrei an. Wenn wir das jetzt nicht auch verwenden, dann haben wir massive Nachteile. Und da sehe ich das große Problem für unsere Wirtschaft, die hinten kommt. Und das wird gerade noch ignoriert.
Was müssten wir und was könnten wir denn dann machen? Reden wir erstmal nur von der Politik und noch nicht von der Wirtschaft. Damit sich in Deutschland da so ein kleines bisschen was ändert. Weil das, was du sagst beispielsweise über das Modell China, wäre ja eigentlich eine Bestätigung für all diejenigen, die sagen, nun lasst uns das Zeug erstmal regulieren und man sieht, wie gefährlich das ist und was da alles draus gemacht werden könnte. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, das kann aber doch kein Weg sein, dass wir regulieren, bevor überhaupt irgendwas entwickelt ist. Und letzter Gedanke noch bei der ganzen Geschichte, wir haben ja in Deutschland nicht mal ein Digitalministerium. Wie soll eine Politik ohne Digitalministerium mit so einer latenten Bedenkenträgerhaltung überhaupt mit diesem Thema vernünftig umgehen können?
Also Regulierung können wir jetzt nicht mehr aus der Welt nehmen. Das Gesetz wurde beschlossen auf EU-Ebene. Da hat die deutsche Bundesregierung das Thema lange vernachlässigt und nicht herzlich angenommen. Demnach sind da viele Aspekte drin, die nicht zu unserem Vorteil sind. Die EU gibt damit aber einen Standard vor, der wird weltweit sich auch irgendwann durchsetzen. Das ist jetzt so und dann müssen wir gucken, wie wir mit dem Gesetz umgehen, weil eine Technologie reguliert wird, die es noch gar nicht gibt. Das heißt, wir müssen gucken, wie es umgesetzt wird und ob es jetzt nur Papierkram ist oder so, ob wirklich im Kern etwas Gutes ist. Dann haben wir den Bund und die Länder. Und bei den Ländern sehen wir die großen Unterschiede. Bayern hat einen Digitalminister, den Dr. Mehring. Hessen hat eine Digitalministerin. Das sind also zwei Bundesländer und da merkt man die Energie. Der Herr Mehring kommt zur Konferenz, der will über KI und Bayern sprechen, der hat Budgets herausgeholt, Milliardenbudgets. Ich weiß vom Ökosystem, von den Leuten, die in Bayern sind, sagen, großartig, wir kriegen mehr Zuspruch aus der Industrie. Die Politik vernetzt, die Politik gibt uns Aufmerksamkeit. Die Vermögenden, wie die Frau Klatten, spenden oder also investieren in die KI und die Technologie. Also auch in den Bildungstransfer, der ist ja ganz wichtig. Wir müssen das ja in die Industrie und in die Bevölkerung übersetzen und sie fortbilden, ja, und sie nicht alleine lassen mit den ganzen Themen. Baden-Württemberg hat zum Beispiel 50 Millionen ausgeschrieben für ein Innovationszentrum. Da hat die Dieter-Schwarz-Stiftung gesagt, wir verdoppeln das und packen nochmal bis zu 1 Milliarde obendrauf. Und auf einmal entsteht mit dem EPI, also dem Artificial Intelligence Zentrum da hinten, ein riesiger Hub, der regional ganz viel bewirken wird. Das heißt, regional sehen wir, wie es funktioniert, nämlich physischen Space machen, damit die Leute sich vernetzen können, so wie in Silicon Valley. Die müssen in einem Raum sein, in einem 20, 30 Quadratkilometer großen Areal, damit die sich austauschen können, damit die sich treffen können, damit die Ideen sprießen beim Abendessen oder beim Frühstück. Dann braucht es Geld, dann braucht es die richtige Gesetzgebung, all das. Und das kommt auf Bundesebene überhaupt nicht zusammen. Warum? Weil die Bundesebene, würde ich mal sagen, keine Vision hat. Wir haben keine Zukunftspolitik. Wir haben keiner hat einen Plan für Deutschland. Wohin soll sich denn Deutschland in 10, 20, 30 Jahren entwickeln? Wie stellen wir sicher, dass Deutschland in 30 Jahren so lebenswert ist wie heute? Oder vielleicht sogar lebenswerter war, als es früher war? Wie stellen wir sicher, dass unsere Kinder in 30 Jahren noch ein tolles Land vor sich haben und kein Freilichtmuseum? Wir leben ja alle länger. Ja, du, Christian, du hast eine Lebenserwartung von 100 Jahren und plus. Das heißt, du willst auch in 30 Jahren noch ein tolles Land haben. Als das sozialen Frieden hat, das wirtschaftlich stark ist, das stabil ist und wo die KIs, ich nenne sie mal trustworthy sind, also vertrauenswürdig sind, wo wir nicht ausgebeutet werden von den Maschinen, wo wir die Kontrolle wieder haben über unser Leben, unsere Technologien. Und da hat unsere Bundesregierung keinen Plan und ich habe auch keine Hoffnung, dass sie diesen Plan in den nächsten 2 Jahren entwickeln. Das ist da gar nicht drin. Leider haben die anderen Parteien aber auch keinen Plan.
Aber immerhin dürfen wir jetzt kiffen in Deutschland. Also ist das Leben ja wahrscheinlich dann für wenigstens ein paar besser geworden. Also das nur am Rande. Worauf führst du das zurück, dass es in Deutschland dafür, wie du sagst, keinen wirklichen Plan, keine Strategie, kein politisches Konzept gibt oder zumindest zu wenig davon? Weil ich meine, wenn man jetzt auf der einen Seite kann man sich ja hinstellen und sagen, naja, KI, das ist ja alles so schnell gegangen und hat uns überrumpelt etc. Auf der anderen Seite gibt es ja Menschen, du gehörst auch dazu, die sagen, Moment, liebe Leute, so neu ist ja dieses Thema KI nun auch wieder nicht. Also es ist ja nicht so, dass ChatGPT und OpenAI irgendwann mal so plumps auf die Welt gefallen sind und auf einmal war das da, sondern die Entwicklung gibt es ja eigentlich schon länger. Also, worauf ist es denn dann zurückzuführen, dass wir im Jahr 2024 dastehen und sagen, oi, KI, ganz was Neues?
2017 saß ich als Fachexperte im Bundestag, wurde solche Fragen gestellt. Damals gab es schon OpenAI, mit über 1 Milliarde finanziert. Das war für uns in der Industrie klar, die nehmen das ernst. Da wird privates Geld reingesteckt in eine neue Technologie. Und der Bundestag sagte so, ach, dann haben wir ja noch Zeit. Und dann haben die wieder abgetan, weil sie gerade Prioritäten abarbeiten, da wo es am meisten brennt. Die Sache ist, die KI brennt nicht einfach, die frisst sich durch. Das ist nicht wie ein Waldbrand, den ich löschen muss. Die frisst sich durch und wenn sie einmal da ist, dann kriege ich die nicht mehr aus der Welt raus. So, also was haben wir? Problem Nummer 1, der Staat ist nicht digital. Wir haben keinen digitalen Staat. China ist der Staat digital. In China konsumiert der Staat KI-Technologien von Startups. Dadurch wird die Bevölkerung genötigt, KI zu verwenden, um ihre Behördengänge zu machen. Und alle stellen fest, das kann ja ganz gut funktionieren. Also wir sind nicht digital, wir sind komplett noch analog. Wir sind offline in vielen Dimensionen und nur eine Webseite online zu haben, wo ich theoretisch einen Termin buchen kann, der dann nie zustande kommt, weil es keine gibt, ist keine Digitalisierung. Also muss der Staat digitalisieren. Es muss richtig große Reformprojekte geben. Wie wir den Staat und das Gesundheit und die Bildung und das Finanzamt und all diese Instrumente müssen digitalisiert werden. Und das erinnert mich leider dran an die, was war das nach den preußischen Kriegen? Ja, als die von Humboldt und von Stein endlich mal wirklich Preußen nach vorne gebracht haben im großen Sprung. Genau das müssen wir auch wieder haben.
So. Da wird dir der Staat aber entgegen, Moment mal, wir haben Online-Zugangsgesetz.
Ja, und wie immer, Papier ist geduldig. Wir haben auch eine 5 Milliarden Euro KI-Strategie 2020 gemacht. Hätten wir die auch investiert, hätten wir heute weniger Themen. Aber wir haben sie nicht investiert. Ja, die Politik ist sehr gut da drin, Budgets sehr schnell für andere Themen umzuwidmen. Dann haben wir ein Thema, wir fokussieren uns viel zu viel auf Forschung. Und da hat zum Beispiel das Forschungsministerium unter Frau Stark-Watzinger das auch begriffen und hat das sehr gute Leute aus der Industrie eingestellt. Finde ich gut. Also wir brauchen ja mehr Experten aus der Realwirtschaft, die den Ämtern und den Behörden und denen der Verwaltung helfen, das umzusetzen. Das Ministerium macht das gut, aber wie wieder, Forschung ist nicht unser Kernproblem. Wir finden es und andere monetarisieren es. Wir müssen die Forschung in die Industrie reinkriegen. Und wir müssen aus den Forschungsergebnissen, die teilweise öffentlich einsehbar sind, reale Firmen bauen. Dann kommen wir zum Thema Geld. Wir sind ein reiches Land, wir sind die drittgrößte Nation der Welt. Und wir geben im Verhältnis zu unserem Bruttosozialprodukt pro Kopf, sind wir Mittelstand. Also wir spielen gerade so kurz vor den Abstiegsrängen in der Bundesliga. Wir sind ganz fern von der Champions League, ganz weit weg. Was KI-Förderung angeht, was Digitalisierung angeht, ja, wir leben von den Erfolgen der Vergangenheit. Wir spielen da vorne nicht mehr mit, schon lange nicht mehr. Und das ist ein großes Problem. Und dann, wie gesagt, es fehlt an Kapital. Es fehlt an Kapital von den wirklich reichen Menschen. Ja, wir bauen Museen, wir stiften irgendwelche Aulas, wir reden von Ego-Verewigung und viel zu wenig Geld von wirklich wohlhabenden Menschen, davon haben wir in Deutschland ganz viele, fließt zurück ins Ökosystem. Das machen die Amerikaner besser. OpenAI wurde nur finanziert von Privatpersonen, bevor Microsoft später reinkam. Privatpersonen, die verstanden haben, wir müssen diese Technologie kontrollieren. Und das fehlt. Die Instrumente sind da. Aber es fehlt auf allen Leveln dieser Kulturwandel. Und auf der breiten Gesellschaft fehlt es dieses, ja, wir wollen Technologie, wir sind bereit für eine bessere Zukunft. Inoffiziell hat mir ein Abgeordneter 2017 mal gesagt, Herr Westerheide, wir wissen, wir müssen jetzt groß in Blockchain und KI investieren. Wenn wir das ins Wahlprogramm schreiben, werden wir abgewählt. Ich kann keinen Wahlkampf führen mit Zukunftspolitik. Und das beißt sich vorne und hinten die ganze Zeit.
Gut, aber ich meine, das ist ja letztendlich wahrscheinlich eine Problematik, die gibt es ja weltweit. Also ich vermute mal, auch im laufenden Präsidentschaftswahlkampf in den USA wird jetzt KI vermutlich nicht gerade das Top-Thema sein, weil die Masse der Leute sich für was anderes interessiert. Aber wenn man jetzt mal außen vor lässt, dass man sagt, Politik, okay, die schafft vielleicht jetzt nicht die Rahmenbedingungen so, wie es sein sollte, gibt es ja auch noch sowas wie eine freie Wirtschaft oder Mäzene oder was du halt gerade alles angesprochen hast. Woran liegt das denn, dass wir jetzt auch in der Wirtschaft, in Softwareunternehmen, in was weiß ich wen, jetzt nicht unbedingt gerade den großen Schub erleben, wenn es ums Thema KI geht. Ich sage dir ein Beispiel, wo ich mich regelmäßig wundere, ist die Autoindustrie. Also ich verstehe jetzt nicht so wahnsinnig viel von Autos, aber was ich sicher weiß ist, wenn man jetzt mal von den Debatten über die Antriebsart absieht, ist doch, glaube ich, wohl völlig klar, dass Autos künftig A, rollende Computer sein werden und B, dass das Thema KI viel, viel mehr sein wird und mehr sein muss, als zu sagen, ja, ich habe jetzt in meinem BMW eine hübsche Sprachsteuerung, mit der ich sagen kann, mach die Heizung ein bisschen wärmer oder sowas, weil das ist ja Pillepalle. Trotzdem habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass die deutsche Autoindustrie sich mit dem Einsatz von KI in einem Maße beschäftigen würde, der Herausforderung gerecht wird. Ich bin vor kurzem mal eher zufällig in dem chinesischen Auto gesessen und dachte mir, oh wow, ganz andere Dimension als das, was bei uns passiert. So, lange Rede, kurzer Sinn. Täuscht mich mein Eindruck oder ist auch in der deutschen Wirtschaft das Thema KI noch nicht in dem Maß angekommen, in dem es angekommen hätte sein sollen, müssen?
Guter Punkt. Drei Gedanken. Erstens, die USA hat mit dem CHIPS Act, glaube ich, 700 Milliarden zur Verfügung gestellt. Weil sie verstanden haben, wenn wir KI haben, brauchen wir die Chips. Das ist die Basis von allen. Wir wollen die wieder zurückholen und wir stellen sehr, sehr viel Geld zur Verfügung. Punkt. Das ist, der Staat gibt Geld und die Industrie setzt um. Was führt das dazu, was bei uns nicht passieren wird? Wir werden vielleicht für Intel in Magdeburg eine Fabrik bauen. Erstens, Intel baut Chips für PCs und nicht für KI. Ja, weil die KI-Chips kommen primär von Nvidia oder AMD oder ARM und die drei Firmen werden nicht genannt und ich brauche TSMC, um sie zu produzieren. Also brauche ich eigentlich eine TSMC-Fabrik. Ich brauche ja eigentlich eine Art Fabrik, die alles produzieren kann und nicht ein Hersteller. Zweitens, habe ich gehört, wurde nicht genehmigt in dem Budget Lehrstühle für Chipdesign in den umliegenden Universitäten. Ich brauche doch die Leute, nicht die Fabrik. Ich brauche die Infrastruktur, ich brauche die Zulieferer, ich muss ein Ökosystem anschaffen. Dann habe ich erst in 10 Jahren etwas, worauf ich mich vertrauen und bauen kann. Dieses strategische Denken haben wir in Deutschland noch nicht. Wir machen einen Topf und denken nicht in Ökosystem. Du brauchst die Studenten, du brauchst die Professoren, du brauchst die Zulieferer, du brauchst die Abnehmer. All das muss in der Reichweite sein. Und die müssen regelmäßig zusammen auf eine Konferenz gehen und sich austauschen. Und dann kommen sie mit neuen Ideen. Zweiter Gedanke ist, wir nehmen Finnland. In Finnland hat mir eine Deutsche letztens geschrieben, sie lebt jetzt seit 10 Jahren in Finnland und da funktioniert das so genial digital. So genial digital. Da funktioniert der Staat digital. Finnland will 30% seines BIPs über KI erwirtschaften bis 2030. Die wollen das. Finnland hat, ich habe mit dem Professor gesprochen, der das gemacht hat, ein Bildungsprogramm für alle Finnen initiiert. Die konnten das kostenfrei nehmen, damit die alle einen Crashkurs haben. 10 Stunden KI-Crashkurs, damit das gesamte Level der Bevölkerung aufgestiegen ist. Das haben in den ersten Wochen Prozente gemacht. Aber wir reden von zigtausenden Leuten, die das sofort gemacht haben. Gibt es in Deutschland noch nicht. So, das ist ja alles kostenfrei. Das haben die Finnen übrigens kostenfrei in den Deutschen zur Verfügung gestellt. Drittens, Autos. Ich kann nur tief durchatmen, weil was uns fehlt, ist Kooperationsgeist. Die Autohersteller haben noch nicht verstanden, dass deren wirtschaftlicher Feind aus China kommt. Das ging ja gerade durch die News, dass Huawei gerade eine Taycan-Kopie für 27.000 Euro mit Tesla-Hardware auf den Markt bringt. So, jetzt wird der Porsche-Fahrer weiterhin ein Porsche fahren wollen. Aber der viel größere Markt ist von den Leuten, die würden gerne Porsche fahren und kaufen sich für einen Bruchteil des Preises ein fast gutes Auto wie Porsche. Das wird Porsche nicht wehtun, aber allen anderen massiv, weil ich kann auf einmal in einem Porsche sitzen, es ist nur ein anderes Logo drauf und es kostet einen Bruchteil und ich habe dieselbe, vielleicht fast ähnliche Qualität und Beschleunigung. Und was die Deutschen begreifen müssen, ist, die müssen nationaler denken. Wir müssen so ein bisschen zurück in die Europa AG oder in Deutschland AG, wo die deutschen Automobilhersteller sich entlang der Wertschöpfungskette vernetzen. Und ich nenne sie Datenkartelle. Also wenn die Deutschen sagen, oder die deutsch agierenden und denkenden Akteure sagen, ich vernetze mich mit meinen 2.500 Lieferanten, ich packe die in eine KI-System mit rein, dann ist die KI in der Lage, Wettbewerbsvorteile rauszuholen, die können wir uns heute gar nicht vorstellen. Es gibt schon so viele Experimente, wo man das schon mal gemacht hat, wo man 3-4 Lieferanten in der Wertschöpfungskette zusammengepackt hat. Und die KI hat das analysiert und sie hat festgestellt, hier kann ich 80% Versicherungskosten sparen, hier sind wir 20% schneller, hier sind wir 300% effizienter. Weil wir den Egoismus zur Seite schieben, den wir alle haben. Dieses alles meins, meins, meins. Nein, wir müssen mehr kollaborativ denken, mehr zusammendenken und sagen, wir konkurrieren eigentlich gegen die Chinesen. Weil die kollaborieren schon die ganze Zeit, auch mit KI und Datenhoheit. Und deswegen sind die in der Lage, auf den Markt zu gehen mit Kampfpreisen, weil da Staat und Wirtschaft Hand in Hand arbeiten. Wir müssen nicht chinesisch werden, aber wir können ja lernen von denen, die es besser machen. Nicht nur von den USA, wir müssen auch von den Chinesen lernen. Nicht kopieren, lernen.
Sind die Rückstände, von denen wir jetzt versprechen, und da geht es ja jetzt nicht um ein paar Lücken, von denen man sagt, das Gap ist gleich wieder geschlossen, sind diese Rückstände überhaupt noch aufholbar? Ich frage deswegen, weil ich momentan das Gefühl habe, also jetzt zum Beispiel in diesem Jahr, dass das, was gerade im Bereich KI passiert, mit einer solchen Wucht passiert, in einem solchen Tempo passiert, dass ich mir denke, wenn wir jetzt daherkommen und sagen, wir müssten jetzt vielleicht mal so ein paar Basics schaffen, ist das nicht vielleicht alles ein bisschen zu spät oder sagst du, it's never too late?
Also es ist nicht zu spät, sonst würden nicht Japan und Taiwan und Korea innerhalb einer Generation zu Chipfabrikanten geworden sein, die heute 80% des Marktes abdecken. Also man konnte zum Beispiel, ein bestes Beispiel, in Taiwan aus einer Bevölkerung, die nicht wie wir auf 100 Jahre Wirtschaft zurückblicken konnte, zum führenden Chip-Nation der Welt werden wollen, dass heute die gesamte Welt sich eine Insel anguckt, weil die strategisch so wichtig ist, nichts anderes mehr. Ja. Also der dritte Weltkrieg eskaliert um eine Insel drumherum, weil sie Chips produzieren. Gucken wir mal, wo löst sich das? Ich habe drei Ideen. Wir haben Viking, wir haben Aleph Alpha und wir haben Leam. Und wo funktioniert es nicht? Also Leam-Initiative war schon vor Jahren die Idee, wir brauchen europäische Foundation-Modelle. Also das, was was OpenAI herausgebracht hat, ist ja ein Sprachmodell. Dieses Sprachmodell dominiert richtig und falsch, rechts und links, wie ich meine Hausaufgaben mache. All das wird von diesem Sprachmodell generiert. Wir haben da keinen Einfluss drauf, das ist amerikanisch trainiert, das ist mit amerikanischen Daten gefüttert und das unterliegt der amerikanischen Gesetzgebung. Wir haben keinen Einfluss drauf als Europäer. Also ist die einzige Antwort nicht Gesetze, weil das bringt nichts, sondern eigene Modelle. So, die Leam war vom Bundesverband mit anderen KI-Verbänden initiiert und ist gescheitert, weil der Staat kein Geld für sowas hat. Für sowas. Wir wissen ganz genau, wie viele Milliarden in andere Themen reinfließen. Wir sprachen davon 300 Millionen, es gab keine Lobby. Also gibt es kein europäisches Modell. Jetzt haben wir die nordischen Länder, die sich zusammengeschlossen haben unter der Führung von Silo AI, das ist Professor Salin, und die haben Viking rausgebracht. Und das ist ein nordisches Modell, weil das kann die nordischen Sprachen besser als ChatGPT. Weil ChatGPT ist ziemlich schlecht in Lappisch und Finnisch und Schwedisch und auch im Deutschen. Und jetzt machen die das für uns. Der kommt zur Konferenz, wird darüber reden am 15.05. darüber, wie ein nordisches Land die deutsche Sprache retten wird. Weil wir es nicht tun. Wir vergessen hier gerade unsere Kultur zu retten. Wir könnten jetzt mit einem deutschen Modell die deutsche Kultur verankern im digitalen Zeitraum. Tun wir nicht, wir überlassen es den Amerikanern. Und dann gibt es Aleph Alpha. Aleph Alpha ist der Hoffnungsträger Europas. Und das ist nicht fair, auf eine Person und eine Firma die Hoffnung Europas zu machen. Ein Akteur kann nicht die Welt retten. Besonders nicht, wenn dieser Akteur 25-fach weniger Geld hat als der Amerikaner. Dafür müsste eigentlich nicht 500 Millionen in die Firma fließen, sondern 5 Milliarden, damit man sagt, wir bauen einen europäischen Champion auf. Aber das passiert auch nicht. Und dann gucken wir uns die Firma Mistral an. Ja, wenn wir jetzt hier nicht zu technisch werden, französischer Akteur. Jetzt ist aber einmal Microsoft an denen beteiligt, weil der Markt das regelt. Und schwupps haben die Amerikaner schon strategisch wieder ihre Füße oder ihre Investmentarme drin in europäischen Playern. Da wird kein europäischer Player je irgendeine Hoheit hinkriegen.
Jetzt haben wir gerade mehrfach schon in diesem Gespräch das Datum 15.05. gehört. Wir haben was von einer Konferenz gehört. Weswegen, ich glaube, jetzt müssen wir es langsam mal auflösen. Was ist am 15.05.? Welche Konferenz? Und jetzt kommt noch die elegante Brücke zum Rüberbauen. Du hast auch noch ein Buch geschrieben dazu. So, und das alles muss man in einem Kontext sehen. In welchem?
Also am 15.05. ist die Geburt meines intellektuellen Buches und der Konferenz. Also am 15.05. ist die Rise of AI-Konferenz. Die veranstalten wir seit 8 Jahren inzwischen. Und da kommen jedes Jahr eigentlich die führenden Köpfe der KI-Industrie oder des Ökosystems zusammen. Und damit meine ich Ökosystem. Wir haben 2 Bundesminister vor Ort, wir haben diverse Abgeordnete vor Ort aus verschiedenen Parlamenten. Aber genauso gut auch die Investoren, also die Kapitalseite, die Forscher, ja, die es bauen, die Unternehmer, die Startups und die Akteure aus den ganzen Ministerien. Und die bringen wir zusammen in einen Raum, physisch gesehen 4, 5 Räume. Und dann läuft es. Also die tauschen sich aus. Und wir bieten nur den Raum, ich setze die Agenda und ich habe alle persönlich eingeladen. Weil ich so lange das schon mache, kenne ich ganz viele und ich hole sie alle einmal im Jahr zusammen mit der klaren Botschaft, ein Ökosystem, eine Mission. Deutschland, Europa souverän in die Zukunft führen. Das ist diese positive Energie, die wir reingeben. Und weil ich festgestellt habe, 20 oder 200 Leute in einen Raum zu packen, ist der erste Schritt. Wenn ich mehr erreichen will, brauche es ein Buch. Nicht jeder traut sich, zur Konferenz zu kommen. Wir bieten sowas auch online an, kostenfrei. Da haben wir auch schon 1000 Anmeldungen. Aber nicht jeder braucht mehr. Und deswegen habe ich ein Buch geschrieben. Und das heißt halt Die KI-Nation. Wo ich mir wirklich die Frage gestellt habe auf 250 Seiten. Wo stehen wir in Deutschland? Also die längere Zusammenfassung von unserem Gespräch gerade. Was machen die Chinesen? Was machen die Amerikaner? Was macht UK, Singapur etc.? Was machen wir in Deutschland gut? Was machen wir schlecht? Und welche Auswirkungen hat das auf unsere Industrie, auf die Arbeit, auf die Bildung? Und dann am Ende nochmal den Blick in die Glaskugel. Letztes Kapitel heißt Zurück in den Wald. Und dann Easter Egg, das allerletzte Kapitel, beziehungsweise den letzten Satz des letzten Teil des Buches hat die KI geschrieben. Weil ich habe am Ende ChatGPT gesagt, du darfst ein Grußwort an die Menschheit schreiben und dadurch das Bild prägen, was wir von dir haben werden auf den nächsten Jahren. Unzensiert. So, dafür muss man sich das Buch kaufen, um dann auf die letzte Seite zu gucken, was denkt eigentlich die KI über uns? Was ist deren Selbstbild? Weil das ist wichtig, sehr wichtig. Ja, Das ist so der Spoiler.
Ja, und dann verrat uns doch bitte noch, weil du gerade gesagt hast, an der Konferenz kann man auch online teilnehmen. Wo im Web finden wir dich und euch?
Also riseoff.ai, also der Aufstieg der künstlichen Intelligenzen auf Englisch geschrieben. Einfach anmelden. Das Tool heißt Hopin. Das ist eine amerikanische Software. Und da kann man kostenfrei sich einfach für den Stream anmelden und kann sich in alles reinschalten. Wenn man aber das Gefühl haben will, wenn man mit Journalisten sprechen möchte, wenn man den Minister mal fragen möchte, ob er das, was er erzählt, auch wirklich glaubt. Ja, wenn man mit den Abteilungsleitern sprechen will, die es umsetzen möchte oder mit Investoren Geld braucht oder Geld zu verteilen hat, dann vor Ort dabei sein, weil die Energie Mensch zu Mensch wird immer wichtiger, je mehr wir Maschinen nutzen.
Sagt unser heutiger Gast in der neuen Folge von D25, nämlich Fabian Westerheide. Fabian, ganz herzlichen Dank für die Einblicke und für deine Zeit.
Ich danke für die Einladung, ich danke fürs Zuhören.